Und wir werden sehen, dass diese drei Schritte gar nicht so weit auseinander liegen, sondern eigentlich alles zusammen ist. Fliegen lernen. Überschreibe ich diese Predigt. Und wir haben in unserem Hauskreis haben wir ein Buch, das heißt Geboren, um zu fliegen. Das behandeln wir zusammen. Hatten wir letzten Dienstag auch Hauskreis und ich möchte einfach auch in dieser Predigt einiges auch aus diesem Buch, das wir behandeln und auch aus dem letzten Hauskreis einfach so euch auch weitergeben. Da gibt es einen Vers in der Bibel und da heißt es in der Luther-Übersetzung 5. Mose 32, Vers 11, wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihn schwebt, so breitete er seine Fittiche aus und nahm ihn und trug ihn auf seinen Flügeln. Und in der Hoffnung für alle, da heißt es, er ging mit ihnen um wie ein Adler, der seine Jungen fliegen lehrt, der scheucht sie aus dem Nest, begleitet ihren Flug, und wenn sie fallen, ist er da. Er breitet seine Schwingen unter ihnen aus und fängt sie auf. Ich werde euch, wenn ich Bibelverse lese, wird es heute aus der Hoffnung für alle sein. Ich denke, ein tolles Bild, das wir hier in der Bibel haben. Wir können es uns gut vorstellen. Da sitzt so ein Adlerjunge geborgen in seinem Nest und seine Mutter bringt ihm die Nahrung. Er braucht nicht selbst jagen, sich nicht anzustrengen und sich nicht auch in Gefahr begeben. Das Leben ist so richtig gut. Und dann fängt die Mutter an, den Jungen an den Rand des Nestes zu schieben, wo es hinabgeht, ihn aus dem Nest zu drücken. Das Junge fällt und es piepst und mit schwachen Flügeln rudert es und es rast gegen den Abgrund. Und dann kurz vor dem Abgrund kommt die Mutter mit ihren oder der Vater mit den Flügeln und das Junge fällt in diese große Flügel. Und die Mutter bringt das Junge wieder zurück ins Nest. Und wenn das Junge wieder zu Kräften gekommen ist, dann geht das Gleiche wieder los. Es wird unruhig an den Rand gedrückt und hinunter und wieder aufgefangen, bis die Jungen stark genug sind, selber fliegen zu können. So ist das Bild, das wir hier in der Bibel haben. Und es zeigt den Umgang des Adlers mit seinem Jungen und es ist auch ein Bild Gottes mit dem Umgang mit uns. Gott will uns Fliegen beibringen, sage ich mal. Er will, dass wir Christen kraftvoll, majestätisch und auf den Himmel fokussiert leben. Denn sind wir ehrlich, wir sind Menschen, die ganz einfach ihren Komfort mögen. Wir sind auf Sicherheit aus und haben Angst vor Veränderungen. Und wenn die Zeit reif ist, baut Gott die Ränder unseres sicheren Nestes Stück für Stück ab und führt uns an den Rand, wo wir ins Ungewisse blicken und er sagt uns, fürchte dich nicht. Und bevor wir zu zerschellen drohen, fängt uns Gott wie aus dem Nichts auf seinen starken Flügeln. So können wir diesen Text interpretieren. Und die Bibel benutzt dieses Bild aus der Tierwelt und beschreibt, wie Gott mit uns Menschen umgeht. Der Vergleich hinkt etwas, weil es sich tatsächlich so, oder was ich gelesen habe, auch was Forscher sagen, die Natur ist nicht ganz so, die Adler schieben nicht ihre Junge ans Nestende, sondern in Wirklichkeit begleiten sie sie eher beim Fliegen oder sie lernen mit ihnen gemeinsam oder sie unterstützen sie beim Fliegenlernen und geben ihnen Belohnung, wenn sie Schritte getan haben. Aber was der Text zeigt, das Nest wird immer unbequemer und es wird immer weniger attraktiv, im Nest zu verweilen. Auch kann uns Gott aus unserer Komfortzone bewegen, damit wir in neue Phasen unseres Lebens vordringen können. Und alles zuvor Selbstverständliche ist nicht mehr selbstverständlich. Und vielleicht nehmen wir im Innersten wahr, Gott hält etwas Neues für mich bereit. Und in dem Text, in der Luther-Übersetzung, da heißt es, über ihnen schwebt. Und es geht um die Sorge Gottes. In dem Zusammenhang dieses Textes aus 5. Mose geht es um die Sorge Gottes für sein Volk. Und wie der Adler sein Nest und die Jungen nicht aus den Augen verliert, so verliert eben Gott sein Volk nie aus den Augen. Und wie der Adler über dem Nest schwebt, um Angreifer abzuschrecken und in die Flucht zu schlagen, so schwebt eben Gott über seinem Volk und schreckt die Feinde ab. Auch wenn Adler vielleicht nicht ihre Junge auf den Flügeln tragen, aber das Bild ist passend. Gott trägt sehr wohl sein Volk und damit auch uns Christen oder jeden Christen auf seinen starken Flügeln. Und dieses Bild hat sicher mit den unglaublich starken Flügeln des Adlers zu tun. Der Weißkopfseeadler, das ist das Wappentier der USA, der hat die größte Spannweite eines Adlers mit 2,50 Meter circa. Und das sind kräftige, große Schwingen. Bei Herr der Ringe, manche kennen den Film und den Hobbits, da sehen wir dieses Bild, wie ein Adler Gandalf und die Hobbits eben trägt und in Sicherheit bringt und rettet. Und dieses Bild des Adlers, es zeigt uns, Gott trägt uns Menschen, wenn wir vertrauen auf seinen Adlersflügeln, und sein Schutz ist stark und er ist sicher. Fliegen lernen. Und ich denke, als Gemeinde dürfen wir eine solche Flugschule sein. Unsere Tochter, die hatte mal den Wunsch, mit so einem Segelflieger mitzufliegen. Sie hat es dann auch gemacht. Sie hatte den Mut. Selber geflogen ist sie nicht, aber sie konnte mitfliegen. Und ich denke, irgendwann sollte jeder Flugschüler, der fliegen lernt, auch anfangen, selber zu fliegen. Eine gewisse Schonfrist, die ist dann vorbei. Und sich bewusst machen, dass die Zeit des Fliegens kommt. Es gehört eine gute Vorbereitungszeit dazu. Bei einer Flugschule ist es vielleicht die Zeit der Theorie. Es ist vielleicht die Zeit am Simulator. Und bei den Adlern draußen, da ist es die Zeit, wo die Jungen in einer sicheren Umgebung sind. Und in dieser sicheren Umgebung trainiert der Junge die Flügel. Und der erste Flug, das sind vielleicht nur ein paar Flügelschläge, vielleicht wenige Meter zu einem drunter liegenden Baum oder Felsen und wo oftmals die Mutter dann auf das Junge wartet. Und ich denke, übertragen für uns als Gemeinde ist es wichtig, dass wir Menschen einen solchen Platz bieten, an dem sie lernen können, was es heißt, zu fliegen. Sind wir ein solcher Platz, an dem Jung und Alt verantwortlich sein dürfen und Fehler machen können, ohne dass man gleich mit ihnen abrechnet? Oder muss alles sofort perfekt sein? Ich glaube, für uns als Gemeinde ist es wichtig, dass wir einen solchen vertrauensvollen Rahmen und ein Klima bieten, damit junge Adler bei uns nicht abstürzen, sondern das Fliegen lernen können, dass wir eine gute, sichere Flugschule sind. Was können wir aber darüber von Jesus lernen? Wie ging er mit seinen Jüngern um? Und ich denke, wir dürfen sagen, Jesus hat für seine Jünger den Rahmen einer sicheren Flugschule geschaffen. Und der Schlüssel war eben, wie Markus auch sagte, dass die Jünger in ihren Flugstunden stets in der Nähe Jesu waren und begleitet von ihm waren. Und wir sehen das anhand von einem sehr bekannten Beispiel, das wir öfters gehört haben. Es ist die Stillung des Sturmes auf dem See Genezareth. Und diese Geschichte, sie ist eingebettet in die Geschichte der Speisung der 5000. Und Jesus, er will eigentlich Zeit mit seinen Jüngern an einem einsamen Ort verbringen. Sie wollen sich zurückziehen in die Hügel um den See Genezareth, um Ruhe und Rast für sich zu finden. Da werden sie von tausenden Menschen überrascht, die zu ihnen kommen. Und als Jesus die Menschenmenge sieht, ist er berührt und spricht lange zu ihnen. Die Menschen bekommen ganz menschlichen Hunger. Aber statt sie nach Hause zu schicken, erteilt Jesus seinen Jüngern einen Auftrag. Gebt ihr ihnen zu essen. Und in Markus 6, Vers 41, da heißt es, jetzt nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel auf und dankte Gott. Dann teilte er das Brot und reichte es seinen Jüngern, damit diese es an die Menge weitergaben. Aus 5 Broten und 2 Fischen macht Jesus alle satt. Und er beauftragt seine Jünger, damit sie für ihn das Essen weitergeben. Jesus denkt nicht an sich, dass er im Mittelpunkt steht, sondern er befähigt seine Jünger und gibt den Auftrag weiter. Und die Jünger sehen, dass es gut ist in seiner Nähe. Da, wo Jesus ist und ich bei ihm, da geschehen solche Dinge. Und Jesus beauftragt seine Jünger, nach dem Essen ans gegenüberliegende Ufer am See Genezareth mit dem Boot zu fahren. Er selber will sich noch von den 5000 verabschieden. Menschen sind Jesus wichtig. Danach will Jesus sich auf einen Berg zurückziehen, um zu beten. Und zwischenzeitlich hat sich ein Sturm zusammengebraut. Stürme kommen am See Genezareth ganz plötzlich, können aus dem Nichts entstehen und sind besonders stark. Und dieses war ein heftiger Sturm. Und bei Einbruch der Nacht war Jesus immer noch allein an Land und das Boot mit den Jüngern befand sich mitten auf dem See. Jesus sah, dass sie große Mühe mit dem Rudern hatten, weil ein starker Gegenwind blies. In den frühen Morgenstunden kam er über den See zu ihnen. Er war schon beinahe an ihnen vorüber, als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen. Sie schrien auf, denn sie hielten ihn für ein Gespenst. Bei seinem Anblick waren sie zu Tode erschrocken, aber Jesus sprach sie sofort an: Habt keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen ins Boot und sogleich legte sich der Sturm. Der See ist circa 10 Kilometer lang. Und wenn man selber mal Boot gefahren ist, Ruderboot oder mit dem Kanu unterwegs ist, dann weiß man, das geht nicht so schnell mit so einem Ruderboot. Das waren 12 Mann, auch ein schweres Boot wahrscheinlich. Aber wenn ich so mit dem Kanu fahre, dann schaffe ich vielleicht so 5 Kilometer circa in einer Stunde, sage ich mal. Also sie hätten das in ein, zwei Stunden wahrscheinlich schaffen können, sage ich jetzt mal so aus meiner Kanu-Erfahrung ganz grob. Aber die Bibel, sie spricht hier, sie sind abends losgefahren. Und das ist, wenn es dunkel wird, das ist in Israel, soweit ich weiß, kommt der Abend, die Nacht sehr schnell und das kann schon sehr früh sein, vielleicht um 6 Uhr, 7 Uhr. Und dann spricht sie davon von frühmorgens, also vielleicht 4 Uhr, also waren die Jünger 10 Stunden unterwegs. Und sie sind immer noch nicht weitergekommen. Sie sind immer noch mitten auf dem See in diesem tobenden Sturm. Die ganze Nacht haben sie gegen die Elemente und den Sturm mit ganzer Kraft angekämpft. Ich denke, es gibt Momente in unserem Leben, wo alles super läuft, wo wir oben auf sind, auch gefühlsmäßig. Wir sind gut unterwegs und wir freuen uns. Und dann gibt es Phasen, da scheint nichts zu klappen oder uns entgleitet alles. Und da ist es schwierig, durchzuhalten. Und der Sturm der Jünger ereignet sich mitten in der Nacht. Und Jesus war nicht bei ihnen. Und mitten im Sturm kommen eben die Jünger nicht mehr voran. Sturm, Nacht, kein Fortschritt. Und so fühlt sich manchmal unser Leben an. Und wir können uns fragen, wollte Jesus vielleicht mit dieser sehr bekannten Geschichte die Jünger etwas lehren, warum er nicht mit ihnen ging und sie allein ließ? Es ist das zweite Sturmerlebnis der Jünger. Sie hatten schon einmal einen Sturm auf dem See mitgemacht und Jesus hatte bei diesem Sturm im Boot geschlafen. Und damals hatten die Jünger Jesus geweckt und er hatte dem Sturm Einhalt geboten. Vielleicht wollte Jesus jetzt seine Jünger prüfen und sehen, ob sie im Glauben dem Sturm die Stirn bieten könnten. Wir wissen es nicht. Alles, was wir aus dem Text sehen können, ist, dass Jesus sie beobachtet und gegen Ende der Nacht auf dem Wasser zu ihnen gelaufen kommt. Sie sind völlig fertig und abgekämpft. Und es scheint hier so, dass Jesus sie ganz bewusst hat machen lassen und erst am Ende eingeschritten ist. Er stieg ins Boot und sogleich beruhigte sich der Sturm. Und dann geht alles ganz schnell. Wofür sie vorher 10 Stunden gebraucht haben, brauchen sie jetzt vielleicht eine halbe Stunde oder eine ganz kurze Zeit. Hätten wir dies nicht auch gerne? Dass Jesus, wenn wir Probleme haben, zu uns ins Boot steigt und dann das Wunder geschieht, eine blitzschnelle Heimkehr, die Lösung all unserer Probleme, die Genesung auch unserer Krankheiten, die Wiederherstellung unserer Beziehungen, so stellen wir uns das vielleicht oft vor. Gott greift ein und all unsere Schwierigkeiten und Probleme sind gelöst. Aber die Frage, denke ich, aus diesem Text ist doch auch, wollte Jesus das? Wollte er eingreifen und ein Wunder tun? Oder wollte er eher die Jünger befähigen und anleiten, selber zu glauben und ihre Glaubenserfahrungen aus dem ersten Sturm umsetzen und aus dem Glauben dem Sturm die Stirn zu bieten? Diese Erfahrung, die sie vorher gemacht hatten, die hätte sie vielleicht selber zu Stärke und Ausdauer ermutigt. Der Text legt aber nahe, dass Jesus sie eher befähigen wollte. Wir lesen hier auch, er war schon beinahe an ihnen vorüber, als er auf dem Wasser ging. Die Jünger schaffen es nicht selbst. Sie werden auch durch Jesu Erscheinen nicht ermutigt, sondern dachten, es wäre ein Geist und erschrecken. Und Jesus sieht, dass sie noch nicht so weit sind. Er klettert ins Boot und er hilft ihnen. Und vielleicht gibt es Momente, wo wir denken, Herr, steige in mein Boot und hilf mir. Und Jesus, er hilft. Aber daneben will er mich auch inspirieren und mich für Größeres vorbereiten. Größere Verantwortung, vielleicht größere Wunder, vielleicht größere Frucht in meinem Leben, größere Liebe. Er will meinen Charakter entwickeln. Er will uns segnen mit Geduld, Bewährung und Hoffnung. Und diese Hoffnung, die wir haben, die ist doch auf etwas begründet. Auf all meine früheren Erfahrungen, meine Glaubenserfahrungen mit Jesus und meine empfangene Gottesliebe durch den Heiligen Geist. Und dadurch darf ich wissen, dass Gott doch immer nur das Beste mit mir vorhat und mich nie im Stich lässt. Er wird mein Leben gestalten und mich auf kommende Schritte vorbereiten. Gott lässt uns manchmal im Sturm alleine kämpfen, um unseren Glauben, unseren Charakter, unser Herz zu trainieren. Und trotzdem sieht er uns und er lässt dich nicht im Stich. Und manchmal ist es wichtig für uns, dass wir ruhig bleiben und dass wir aushalten. Und dann ist die Frage, habe ich den Mut, aus diesem Boot zu steigen und den ersten Schritt zu tun, so wie Petrus es getan hat, und zu Jesus zu gehen. Es wird hier in diesem Text nicht erwähnt, aber da gibt es noch die Geschichte von Petrus, der aus dem Boot steigt und zu Jesus auf dem Wasser gehen will. Wie der erste Flug eines jungen Adlers. Überwindung, der Überwindung kostet, um das Nest zu verlassen. Petrus, dieser Geschichte, dass er aus dem Wasser gestiegen ist, da habe ich immer gedacht, das habe ich immer so verbunden, ja, dieser Petrus, der hat halt einfach nicht genug geglaubt. Aber wenn wir schauen, es ist der von diesen 12 Jüngern, der aus dem Boot steigt. Er hatte den Mut und die anderen 11 hatten es nicht. Petrus hatte den Mut, das Boot der Sicherheit und der Absicherung zu verlassen. Und es erfordert eben Mut, Schritte zu unternehmen, von denen wir wissen, dass wir sie eigentlich machen sollten. Vielleicht verlieren wir unser Gesicht dabei, unseren Job, Freundschaften. Aber vielleicht kostet es uns am Ende mehr, wenn wir Schritte nicht wagen. Und ich bin eigentlich auch einer, der es gerne bequem hat. Ich denke, das kann bestätigt werden. Ich bin einer, der, ja, dem es auch nicht so leicht fällt, loszugehen. Mit 20 habe ich meinen Zivildienst gemacht, habe dafür 20 Monate in einem Wohnheim weg von meinem Elternhaus gewohnt. Dann habe ich studiert und bin wieder mal bei meinen Eltern eingezogen und 8 bis 9 Jahre später habe ich geheiratet. Und im Nachhinein ärgere ich mich eigentlich über meine Bequemlichkeit. Ich hätte viel für meine spätere Ehe, denke ich, lernen können, wenn ich mir zum Beispiel früher eine Wohnung genommen hätte. Und das sagt überhaupt nichts zu meinem guten Verhältnis zu meinen Eltern aus. Aber ich frage mich selber. Ich liebe die Bequemlichkeit. Und es ist natürlich schwierig, wenn man dann eben lange zu Hause gewohnt hat und wenn man, wie das soll ich sagen, im Schwäbischen sagt man, ein eingefahrener Stoffel ist und dann heiratet und die Frau dann damit umgehen muss. Es wäre vielleicht besser gewesen für mich, früher das Elternhaus, meine Bequemlichkeit, mein gemachtes Nest, auch das immer umsorgt werden, zu verlassen und selber für mich zu sorgen, das früher zu lernen. Ja, ich denke, so geht es uns vielleicht. Wir trauen uns, aus dem Boot zu steigen, aber das Boot, die Tiefe darf nur 20 Zentimeter sein. Wir vermeiden Risiko oder wir springen in die Tiefe, eben wenn es nicht allzu tief ist. Und wir gehen nur aus dem Boot, wenn es am Ufer ist. Wir vermeiden Risiko und Gefahr, aber manchmal müssen wir uns der Gefahr und dem Risiko stellen. Und wenn wir im Boot bleiben, wird es uns auch etwas kosten. An Erfahrungen, an Glaubenserfahrungen, die uns fehlen, an dem, was wir verpassen, wenn wir nicht ganz in Gottes Liebe eingepflanzt sind und in seiner Abhängigkeit. Ich habe am Anfang gesagt, geboren, um zu fliegen. Ein Vogel, der wird geboren, damit er irgendwann das Fliegen lernt. Macht er das nicht, ist er ein Nesthocker, dann bleibt er im Nest und er verfehlt eigentlich seine Bestimmung. dieses Bild, es gefällt mir. Es braucht Mut, um zu fliegen. Es braucht für uns den Sprung aus dem Nest. Flügge werden nennt man das. Und manchmal auch, wenn man schon älter ist. Und es braucht für den Adlervater oder die Adlermutter, für uns Erwachsene, den Mut loszulassen, nicht festzuhalten. Dass unser Vertrauen sich weiterentwickeln kann, auch das Wissen, dass wir nicht ständig immer nur hinterherfliegen können und für unsere Kinder alles regeln können. Ich liebe dieses Bild der offenen Hand. Der Vogel ist bereit, einfach loszufliegen. Und dazu braucht es eine offene Hand. Uns selber ist es noch nicht passiert, glaube ich, dass uns ein Vogel zugeflogen ist oder der verletzt war und gepflegt werden musste oder wie auch immer. Aber es gibt solche Geschichten, dass ein Vogel zufliegt oder von klein auf irgendwo gefunden wird und dann aufgepäppelt wird und irgendwann mal kommt der Zeitpunkt, um die Hand aufzuhalten, damit der Vogel losfliegen kann. Wir dürfen anerkennen, dass wir in den Hintergrund treten dürfen und unsere Begleitung unaufdringlicher werden kann. Ich wünsche mir selber, dass mir das gelingt. Und ich denke, ich darf das auch sagen im Namen von Heinz und von mir. Wir wünschen uns das auch für uns als Gemeinde. Dass wir ermutigen zum Fliegen, dass wir begleiten, dass wir befähigen, auch mal in den Hintergrund zu treten, um andere vorzulassen, damit andere reifen und wachsen können. Dass wir eine gute Flugschule sind, dass wir Sicherheit bieten zum Lernen, dass wir fliegen lassen. So wie es Jesus getan hat in der Geschichte vom See Genezareth. Er möchte uns Glaubensschritte gehen lassen. Er möchte, dass wir mutig sind, dass wir unsere Sicherheiten, unser Nest verlassen. Es mag nicht alles gelingen, aber er fängt uns auf seinen starken Flügeln und er befähigt uns, ganz ihm nachzufolgen. Er möchte, dass jeder von uns reifen kann und wachsen kann. Amen. Stehen wir noch auf zum Gebet. Ja, Jesus, es ist so herrlich zu hören, wie du für uns sorgst, wie du da bist, Herr, wie du einfach auch willst, dass wir wachsen können, dass du uns auch unseren Charakter schleifst und unseren Charakter auch das trainierst, dass wir lernen können, Herr, dass wir einfach in deiner Beobachtung sind, dass wir in deiner Nähe sind und es liegt auch an uns, wie nah wir dir sind und wie nah wir zu dir kommen. Ja, Herr, danke, Herr, dass du auf dem See Genezareth am Berg bist und siehst, wie man rudert und dass du einfach nur eingreifen brauchst. Ja, danke, Herr, dass wir in unserem Leben, egal was jetzt diese Woche kommt, dass wir es dir hinlegen können. Ja, Herr, dass wir ermutigt sind, in diese Woche zu gehen mit deiner Kraft und deinem Beistand und auch neue Schritte wagen. Ja, Herr, schenke es, segne uns mit deinem Wort, segne uns mit deiner Kraft, mit deinem Geist. Danke, Herr, dass wir in dir unterwegs sein dürfen, mit dir verbunden sein dürfen, mit dir leben dürfen.